Viele Themen sind in der Wissenschaft behandelt, die in der Praxis teilweise dann nicht bekannt sind.
Ein wichtiger Treiber dafür sind eben halt letztendlich Unternehmen.
Als Geschäftsführer möchte ich nicht ein Rad zweimal erfinden.
Wir wollen ja gemeinsam interessante gesellschaftliche Innovationen auf den verschiedensten Ebenen voranbringen.
Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
Markus, Hendrik, schön, dass ihr da seid. Wir sind im Mezzanin-Podcast und unterhalten uns heute ein bisschen. Hallo.
Hallo.
Moin.
Ja, wir starten direkt rein. Und zwar habe ich in Auseinandersetzung mit euch und dem Digital Entrepreneurship, bin ich nicht darum herumgekommen, an unsere letzte Folge zu denken. Und zwar hatten wir da Menschen vom Transformational Entrepreneurship zu Gast. Und wir wollen mal direkt einen steilen Start hinlegen und uns ein bisschen über den Begriff grundsätzlich unterhalten, bevor wir dann einen Deep Dive hinlegen. Und ich als Kulturwissenschaftler habe jetzt nicht so viel mit dem Begriff Entrepreneurship und auch mit dem Gründertum und sowas am Hut und genieße eben, wie ich eben schon erläutert habe, so ein bisschen gerne den Einblick auch in solche Thematiken. Und irgendwie Transformation Entrepreneurship, Digital Entrepreneurship, so, es ist halt immer dieser Begriff Entrepreneurship, man hört ihn, viele Menschen haben es in der Insta-Bio stehen, es ist ein Begriff, der rumkommt. Und ich frage mich halt so ein bisschen, kann so viel wie dieser Begriff benutzt wird, kann der eigentlich immer zutrefflich sein? Also es hat so viele Projekte und das Projekt, was wir letztens zu Gast waren, das ging halt eher in die Richtung, okay, Startups-Gründung und sowas so. Und euer Projekt geht ja in eine andere Richtung. Deswegen frage ich mich, kann dieser Begriff halt immer so zutrefflich sein, wie er verwendet wird? So, da hätte ich gerne mal eure Einschätzung mal zu Beginn.
Jetzt fange ich mal an. Kann er zutrefflich sein? Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist ja so, sobald man einen Akademiker fragt, dann gibt es natürlich einen Begriff, der hat ganz viele unterschiedliche Bedeutungen. Aber fangen wir vielleicht mal ein bisschen in der Historie an. Gerade mit Bezug auf Transformational Entrepreneurship, wenn wir die großen Fragen der Gesellschaft vor Augen haben, wir müssen uns irgendwie auf Nachhaltigkeit, auf Klimawandel und so weiter einstellen, dann passt vielleicht das, was Josef Schumpeter mal so schön zum Ausdruck gebracht hat, nämlich, dass wir in einem Prozess der Zerstörung uns vielleicht neu erfinden müssen. Und ein wichtiger Treiber dafür sind eben halt letztendlich Unternehmen, die diesen Prozess vorantreiben und hoffentlich dann eben halt zum Guten, nämlich mit spannenden neuen Geschäftsmodellen, die tatsächlich auch unsere Gesellschaft eben halt vorantreiben. Und in dem Sinne ist, glaube ich, Entrepreneurship, die Suche nach neuen Opportunitäten und das Umsetzen in Geschäftsmodellen, ein wichtiger Zweig. Aber wie wir ja vielleicht noch von Hendrik erfahren werden, gibt es ja noch einen zweiten Aspekt, der auch eine Rolle spielt, nämlich wie können auch etablierte Unternehmen Unternehmertum in ihren etablierten Strukturen vielleicht versuchen umzusetzen. Das, was manchmal hier so auch als Intrapreneurship bezeichnet wird.
Ja, ich glaube da auch von meiner Seite, und wenn wir vom Begriff als solchen sprechen, wenn ich jetzt einfach gucke bei mir in der Firma, wenn ich mit Mitarbeitern spreche, Mitarbeiter untereinander sprechen, ich glaube, ich muss gestehen, der Begriff Entrepreneurship taucht da nicht mehr so wirklich auf. Entrepreneurship, und wenn ich jetzt von einem Entrepreneur spreche, tatsächlich, das wäre eher so, dass ich vom Gründer der Firma spreche, also die SET wurde 1990, 91 hauptsächlich vom Till Dammermann, dem ja auch Besitzer im Grunde der SET gegründet. Das ist der Entrepreneur, das ist sehr stark mit Entrepreneurship verbunden, glaube ich jetzt aus meiner Brille. Die Herausforderung, die wir haben, ist oder sind sehr viel stärker natürlich eigentlich darin, dass wir ein etabliertes Unternehmen haben. Gerade kommen wir bestimmt noch gleich noch zu, wenn wir jetzt uns die SET angucken. Eine relativ paradoxe Herausforderung eigentlich, vor der wir stehen, und dass wir eigentlich sagen, okay, wir stehen vor Herausforderungen, wir müssen Herausforderungen lösen, und Lösung von Problemen ist irgendwie immer mit Innovationen sehr stark verbunden, aber gerade wenn es jetzt irgendwie um ganze Geschäftsbereiche geht, dann ist es natürlich auch wirklich das Thema, okay, wie weit kann ich mich strategisch erneuern und Erneuerung, und da sind natürlich Themen. Und ich glaube, der Begriff Intrapreneurship passt da eigentlich dann besser. Wie weit kann ich eigentlich neue Ideen, neue, ich sag mal fast Gründungen in der Firma, von den Mitarbeitern auch teilweise, wie weit kann ich die nutzen, um wirklich Neues zu erschaffen und neue Geschäftsbereiche zu erschaffen? Und darum tatsächlich, ich glaube, für eine SET Also in einer SET selber das Wort Entrepreneurship, bevor du vom Wort sprichst, das wird nicht verwendet, interessanterweise. Also das ist gar nicht so das Thema. Und ich glaube, das wird auch von Mitarbeitern gar nicht so verbunden. Die Sprache, muss ich aber gestehen, verändert sich natürlich auch einfach. Ich weiß nicht, ob jetzt die neueste Generation unserer Mitarbeiter, vielleicht würden die öfter das Wort Entrepreneurship nutzen. Da müsste ich die Studenten, die bei uns arbeiten, mal fragen.
Ja, das wäre nämlich auch eine Anschlussfrage, die ich so ein bisschen auch im Kopf hatte, von wegen, wie sehr identifiziert man sich denn als Entrepreneur, wenn man irgendwie in diesem Kreis unterwegs ist, so als Person, die irgendwie einen Service oder sowas in dem Bereich anbieten, so ist dann die Identifikation mit dem Trend, kann man ja eigentlich fast sagen, so überhaupt gegeben, oder ist es dann eher wie so ein Betrachtungsgegenstand? Markus, da kannst du gerne mal deinen Senf zu geben. So, also identifizierst du dich als Entrepreneur so in dem Sinne?
Genau, ich habe jetzt verschiedene Hüte an, ne? Also das eine ist, sag mal, der akademische Hut, und da identifiziere ich mich natürlich mit dem Thema Entrepreneurship. Wir haben ja eine Forschungsgruppe, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven damit auseinandersetzt, also aus psychologischer, aus organisatorischer Sicht. Und die Identifikation ist, weil wir eigentlich sagen, wir wollen ja gemeinsam interessante gesellschaftliche Innovationen auf den verschiedensten Ebenen voranbringen. Und das würde ich immer mit dem Thema Entrepreneurship und Entrepreneurship eigentlich verbinden. Und ob das jetzt auf der Ebene ist, zum Beispiel sowas wie Cultural Entrepreneurship, was eine Kollegin von mir sehr stark macht, also Unternehmertum in der Kulturindustrie, oder Social Entrepreneurship oder Sustainable Entrepreneurship, das sind dann verschiedene Anwendungsfelder. Das, was mich aber eben mal begeistert ist, und das ist das, was wir versuchen, nämlich wie kriegen wir diesen Wandel, der so notwendig ist, wie kriegen wir den auf den Weg gebracht, und diese verschiedenen Verhärtungen, die es in Gesellschaften und Organisationen gibt, das müssen wir eben mal versuchen aufzubrechen. Und das passt für mich ganz gut zusammen mit diesem Begriff im Prinzip Entrepreneurship. Wir brauchen Akteure, die das im Prinzip tun, ne? Und das müssen nicht immer, wie es ja manchmal dann vielleicht negativ betrachtet wird, das sind die rein profitgierigen Unternehmen, die dann nachher tätig sind. Das mag sicher auch ein Teil von Entrepreneurship sein. Aber auf der anderen Seite sind viele Sozialbewegungen, haben etwas von Unternehmertum. Und das ist, glaube ich, der eine wichtige Teil. Der zweite wichtige Teil ist, nämlich wie kriegen wir die Überlegung, die wir selber haben, auch in die Praxis transportiert. Ne? Und wir haben auch durchaus viele von uns, die selber eigene unternehmerische Erfahrung haben, also die in dem Sinne in verschiedenen Rollen tätig sind, nämlich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber im Prinzip selbst als Gründer oder eben halt als Beraterinnen und Berater. Und diese unterschiedlichen Rollen, das macht eigentlich Spaß.
Aber ist es dann, also ich glaube halt, das ist so ein Verständnis von Entrepreneurship, was so die wenigsten Leute im Alltag haben. Und deswegen finde ich es manchmal so ein bisschen, also ich kann mir vorstellen, dass es so als Person, die in der Branche tätig ist, dann so ein bisschen fast nervig ist, dass das halt so von meinem Gefühl her, und da könnt ihr halt mal als Menschen, die Erfahrung haben auf dem Gebiet, erzählen, von meinem Gefühl her ist es halt so übernutzt, dieser Begriff, dass ich, also es ist einfach so ist mit vielen Sachen, so Kultur, keine Ahnung, es gibt Esskultur, Arbeitskultur, was auch immer so, und genauso mit Entrepreneurship, für mich fühlt sich so ein bisschen an, als wäre es halt so durch diese sehr krasse Benutzung so verwässert, also dass wenn man halt in der Branche tätig ist, hat man eine genaue Vorstellung davon, aber wenn man vielleicht jetzt Dienste oder so Events oder sowas vom Digital Entrepreneurship oder sowas wahrnehmen wollen würde, dass man halt erstmal so ein bisschen diese Hemmschwelle hat, so ich weiß gar nicht, was kriege ich denn da an die Hand, was ist es? Und deswegen, also würde sich bei mir vielleicht so fast so ein kleines Genervtheitsgefühl auftun. Kitzelt es bei euch auch irgendwie an der Stelle, oder?
Ich glaube, tatsächlich wäre ich sogar gerne noch ein bisschen genervt von dem Begriff des Startups. Weil jede Art der Firmengründung ist heutzutage, glaube ich, wird als Startup bezeichnet. Was viele, vielleicht ist es auch eine Generationsfrage, aber viele aus meiner Generation sagen, nein, manchmal gründe ich nur eine Firma, da geht es nicht um die Skalierung, die man bei einem Startup sieht. Und von daher, von dem Begriff Startup, glaube ich, wäre ich noch deutlich genervter. Aber wenn man zum Begriff Entrepreneurship kommt, tatsächlich in gewissem Sinne, ich verstehe, was du meinst, und wenn wir auf das Projekt mit der Leuphana kommen, das Digital Entrepreneurship Projekt, tatsächlich am Anfang war für mich auch eine ganz kleine Hürde, wo ich für mich überlegt habe, okay, ich habe ja schon eine Firma, ich habe da Herausforderungen, ist Digital Entrepreneurship, ist das das Richtige? Aber darum, und ich glaube, das ist heutzutage, das ist wichtiger denn je, wichtig ist, man muss immer hinter die Begriffe gucken. Was ist das für ein Projekt? Womit identifiziert es sich? Was sind das für Themen? Und tatsächlich, als ich damals noch zur Uni gegangen bin, mein Diplom gemacht hat, mein Professor hatte so schön gesagt immer, Namen sind Schall und Rauch. So, und ich glaube darum, es ist wichtig, man muss verstehen, was steht hinter einem Namen und damit muss man sich identifizieren. Und ob das jetzt Digital Entrepreneurship ist, wo es für unsere Firma vielleicht ein bisschen mehr das Thema Entrepreneurship ist, das ist dann für mich in gewissem Sinne zweitrangig. Wichtig ist, hinter die Fassade gucken und nicht möglichst nicht oberflächlich einfach nur drauf gucken und sagen, ja, nein.
Ich würde vielleicht nochmal einhaken. Die Frage ist, ich finde das ganz spannend, ne? Du sagst, Hendrik, du bist genervt von dem Begriff. Ne? Die Frage wäre ja, was wäre jetzt die Alternative? Ne? Also wenn wir sagen, gut, Entrepreneurship, so wie der andere Hendrik sagt, ist richtigerweise, mag Schall und Rauch sein und hat sicher eine Art von Mehrdeutigkeit. Die Frage ist aber, wie bekommen wir eigentlich größere Veränderungsprozesse auf den Weg gebracht und welche Begrifflichkeit, ne, können wir vielleicht dahinter legen? Und dann ist ja die Frage, naja, wenn es nicht Entrepreneurship ist, was ist es dann? Ne? Jetzt können wir natürlich sagen, ja gut, ist Innovation möglicherweise auch ein bisschen übergenutzt, ne? Startups auch übergenutzt, aber was ist die andere Alternative? Und das wäre die interessante Frage. Manchmal hören wir im Prinzip natürlich, dass die Alternative ja sein soll, der Staat soll mehr in diese Rolle im Prinzip des staatlichen Unternehmers eben halt tätig werden. Und da wäre ich tatsächlich immer ein bisschen skeptisch, ob wir nicht sozusagen die Kapazität des Staates danach ein bisschen überstrapazieren, denn ohne diese wichtige, sag mal, Grassroot-Veränderung, ne, werden wir es einfach nicht schaffen. Und der Staat hat hier sicher eine wichtige Unterstützungsfunktion, kann auch sicher an der einen oder anderen Stelle wichtige Impulse setzen, aber ich würde es nicht überstrapazieren, ne? Sondern wir brauchen tatsächlich so eine Art von Veränderung, die muss von unten eben halt auch kommen. Und das zu ermutigen, da ist vielleicht der Begriff Entrepreneurship nicht ganz so verkehrt, ne?
Mhm. Ja, ja, versteh ich gut. Und da ist ja auch dann irgendwie, da macht es ja auch dann Sinn, bei Entrepreneurship eben nicht nur eben Startups mitzudenken oder sowas, sondern eben auch Unternehmen, die bereits bestehen, wie du ja eben gesagt hast, so. SCT war ja schon ein Unternehmen, was existiert hat oder weiter existiert. Und ja, um da jetzt mal einen Zugang auch zu eurer maßgeblichen Zusammenarbeit zu finden, ja, da ist ja auch, dass das Unternehmen bereits existiert und irgendwie ihr euch gemeinsam eine Problemstellung erarbeitet, so, das ist ja relativ gegeben quasi. Aber was bei eurer Zusammenarbeit ja das Besondere ist, ist eben, dass sich das Digital Entrepreneurship auch um Transformation von bisherigen Prozessen ins Digitale kümmert. Und bei dir, Hendrik, mit SCT war ja schon, also das ist ja basically euer Geschäftsmodell, so Transformation von analogen Prozessen ins Digitale. Das heißt, hier steht man jetzt vor dem Prozess oder der Aufgabenstellung, ein Transformationsunternehmen zu transformieren. Kann ich das so verstehen?
Im Grunde ja. Also vielleicht insgesamt da so ein bisschen zur SCT. Also die SCT, wir sind, ich würde sagen, ein Hidden Champion. Also keiner kennt uns, aber fast jeder hat ein Produkt von uns bei sich zu Hause. Was macht die SCT? Wir sind eine IT-Firma, sehr, sehr erfolgreich, Marktführer in Deutschland, Österreich, Schweiz, die sich mit dem Thema Corporate und Enterprise Output Management beschäftigen. So, Corporate oder Enterprise Output Management, wann immer ich das irgendwem sage, man sieht nur die Fragezeichen in den Augen. Also, und das empfinden wir auch als gut, so muss man nicht unbedingt kennen, aber was ist es? Im Endeffekt beschäftigen wir uns mit Briefen. Und jetzt ist es nicht so den Brief, den ich irgendwie an meine Großeltern schicke. Nein, es sind Briefe, die meistens dann von Unternehmen an Endkunden verschickt werden. Und gerade in Deutschland mit den vielen Banken und Versicherungen, die sehr auf Dokumente stehen, wir haben eine immense Informationsflut, die in Dokumenten resultiert. Und das am Ende resultiert einfach Stand heute in Briefen. Wenn wir jetzt aber uns im europäischen Ausland auch mal so ein bisschen umgucken, man sieht in allen Bereichen, die Briefmenge nimmt ab. Sie nimmt gerade in skandinavischen Ländern nimmt sie sehr deutlich ab. In Deutschland ist es sehr, sehr konservativ im Vergleich. Also die Abnahmen sind deutlich geringer, wobei man auch da jetzt sagen muss, gerade in den letzten 2-3 Jahren nimmt die Briefmenge deutlich stärker noch ab. Und was macht eine SCT jetzt irgendwie mit Briefen? Also eine SCT, wir sind eine Softwarefirma, wir entwickeln Software für die Optimierung von Dokumenten, bevor sie gedruckt sind. Und jetzt für den Podcast, um es sich ungefähr einfacher vorstellen zu können, wir sortieren die Briefe, bevor sie überhaupt gedruckt werden, sortieren wir zum Beispiel nach der Postleitzahl Und dann ist es möglich, bei Postgesellschaften Rabatte zu kriegen. So, und in Deutschland gibt es nicht nur die Deutsche Post, sondern es gibt auch alternative Postgesellschaften. In der Schweiz gibt es die Schweizer Postgesellschaft. Also das heißt, es gibt verschiedene Postgesellschaften und wir können Dokumente im Grunde, bevor sie gedruckt werden, elektronisch optimieren. So, das heißt, wir haben schon sehr viel, ich sag mal, waren sehr stark in einer Transformation drin, dass wir da die Prozesse für die Briefproduktion sehr stark transformiert haben. Und jetzt selber stehen wir aber vor der Herausforderung, dass der Brief selber eigentlich mehr oder weniger substituiert wird durch elektronische Kommunikationskanäle. Und ich meine, wir kennen das alle. Wir haben alle irgendwie unser Smartphone dann fast auf dem Tisch liegen und da redet man dann irgendwie von WhatsApp und anderen elektronischen Kanälen. Man hat seine E-Mail, aber es gibt auch immer mehr elektronische Portale. Gerade bei den Banken sind die elektronischen Portale sehr, sehr erfolgreich, weil im Durchschnitt in Deutschland geht ein Deutscher alle 2 Wochen einmal in sein Bankpostfach, sein elektronisches, und kann da seine Dokumente abrufen. So, und das heißt, die SET steht seit ein paar Jahren ein bisschen vor der Herausforderung, okay, mit diesem zusätzlichen Substitut der elektronischen Kommunikation, wie gehe ich damit um? Und gerade das als Marktführer und sehr erfolgreicher Marktführer, also da ist die SET super aufgestellt, ist das ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen uns frühzeitig einfach Augen und Ohren offen halten und gucken, was wollen wir da machen. Und SET hatte schon früher und von vornherein eigentlich immer sehr stark die Strategie, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt nicht der Hidden Champion, der sich irgendwie vergräbt und alleine eine Strategie austüftelt, sondern wir sagen, wir arbeiten immer gerne mit anderen zusammen und arbeiten halt mit Hochschulen zusammen, arbeiten mit anderen Firmen zusammen oder arbeiten teilweise auch direkt mit Kunden zusammen, um Innovation zu schaffen. Und so kam aber auch dann das Projekt Digital Entrepreneurship der Leuphana in unseren Fokus. Und das ist für uns ein sehr spannendes Projekt. Und so sind wir dazu gekommen. Und mit diesem paradoxen Problem, dass wir als IT-Firma selber vor der Digitalisierung im Grunde, für die Digitalisierung im Grunde noch besser aufgestellt werden müssen, ist das, glaube ich, für die Leuphana ein sehr interessantes Projekt.
Ja, genau, das war ja auch das, wo meine Frage so herrührte. Also das ist ja, glaube ich, eben so ein bisschen vom Klientel ein bisschen unterschiedlich zu dem, was bisher so euer Beuteschema, will ich nicht sagen, aber bisher so euer Klientel eben war. Also wie transformiert man denn einen Prozess, wie transformiert man eine Transformation? Das ist, stelle ich mir sehr schwierig vor, weil es gibt ja eh nicht so immer dieses, okay, Problem A, Lösung B so, und man hat dann festes Schemata. Aber eben so dieser Gedanke von, SET war wahrscheinlich schon mal Vorreiter in dem Gedanken so, ja, das ist ja hier alles viel zu unorganisiert mit dem Papier, so, wir müssen das irgendwie strategischer und organisierter hinkriegen so. Und jetzt diesen Gedanken von, wir haben es ja schon verbessert, so, wie kriegt man das jetzt nochmal neu aufgesetzt, oder ist überhaupt der Gedanke da, wir wollen das Gleiche wie bisher machen, nur besser, ein bisschen anders, oder will man sich einfach irgendwie umorientieren und sagen, damit sind wir jetzt gut gefahren und jetzt ist es Zeit, dieses Potenzial der Firma und auch so die Erfahrung und sowas, die man so mitbringt, einfach in was anderes zu channeln. So, die Frage stellt sich mir so ein bisschen.
Ja, ich greife das gleich mal auf. Also was mich oder uns natürlich begeistert hat, ist im Prinzip, wie du es ja auch beschrieben hast, in gewisser Hinsicht ist ja so ein Paradoxon. Und wenn man jetzt natürlich so perspektivisch sich den Markt anguckt von SET, dann ist das vielleicht schon so eine Art Endgame. Also ist jetzt immer die Frage, wie schnell dieses Endgame vielleicht eintritt. Und wie der Henrik ja schon sagte, offensichtlich sind die Skandinavier ja digital affiner. Das heißt, da ist das Endgame irgendwie sozusagen schneller sichtbar, aber auch in einem konservativen deutschen Markt kann man sich vorstellen, dass das eben halt nicht ewig so gut weitergehen wird. Und das ist eigentlich der interessante Anknüpfungspunkt gewesen. Und was eben halt spannend ist, vielleicht auch an der Zusammenarbeit von vielen dieser Projekte, auch jetzt mit SET und Hendrik, ist natürlich, es ist ja nicht, man trifft sich und am Anfang ist sozusagen direkt das Problem glasklar, ne? Sondern man trifft sich, tauscht sich aus, versucht so nach und nach herauszustellen, was ist eigentlich euer Problem, ne? Und warum ist das eigentlich das Problem? Und was würde das denn für das Unternehmen eigentlich bedeuten? Und das haben wir tatsächlich ja in vielen Gesprächen so nach und nach für uns dann so rausgeschält. Und das ist spannend. Und dann war natürlich so die Frage, was können wir denn eigentlich gemeinsam tun, um darüber nachzudenken, wie kann sich SET vielleicht strategisch anders aufstellen, praktisch erneuern? Und da ist immer die Frage, Was lernen wir vielleicht aus der Wissenschaft? Gibt es aus der wissenschaftlichen Debatte ein paar interessante Inspirationen für sowas Strategic Renewal in diese Richtung? Und wie kann so eine strategische Repositionierung vielleicht aussehen? Und wie kriegen wir das transportiert in Dinge, die dann bei SET dann nachher passieren können? Und das ist eigentlich so ein bisschen der Grundstein der Zusammenarbeit. Und das ist natürlich spannend, weil das sind ja spannende Reibungen. Ne? Und da muss ich sagen, ich habe da vorher gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber als Henrik mit seiner Problemstellung kam, der sagt, das ist wirklich spannend und das ist wissenschaftlich sogar spannend.
Das heißt aber, du, Henrik, bist zu Markus gekommen, hast gesagt, hey, das ist unser Problem, hier wollen wir weitermachen, hier wollen wir mit Leuten zusammenarbeiten. Und wie machen wir das jetzt? Oder wie viel hat sich von dem Problem dann noch in der Zusammenarbeit gegeben?
Ja, also es ist vielleicht da für uns als SET, wir haben jetzt nicht, jetzt ich sag mal, Stand heute ein großes Problem. Das ist ja gar nicht der Fall, sondern also tatsächlich eine SET, wir hatten jetzt so letztes Jahr gerade trotz Corona ein Rekordjahr für uns. Die SET, wir sind super erfolgreich. Wir haben Marktanteile, von denen kann wahrscheinlich jeder andere nur träumen, weil es kaum Wettbewerber für uns in unserem Markt gibt.
Du meintest vorhin, jeder Mensch hat irgendwie ein Produkt von euch zu Hause stehen, was habe ich von euch zu Hause stehen?
Genau, in dem Sinne? Genau. Einfach nur, wenn man zu Hause guckt, okay, hat man von der Bank oder von der Versicherung einen Brief.
Ja, immer von euch.
In dem Brief, also jeder zweite Brief, der von Unternehmen kommt in Deutschland, der wird mit unserer Software optimiert. So, und das ist natürlich, und darum kann man eigentlich mit Sicherheit sagen, jeder hat einen Brief, der irgendwie durch uns optimiert wird, da dann gerade die Data-Matrix aufgebracht wird. Das ist schon eine Riesenhausnummer. Und es ist natürlich so, es ist jetzt natürlich ja nicht jetzt irgendwie erst, ich sag mal, seit 2 Jahren klar, okay, irgendwie der Briefmarkt sinkt, sondern das, was wir vor fast 10 Jahren haben wir angefangen damit auch zu sagen, okay, wir kümmern uns auch um das Thema elektronische Kommunikation, was auch durchaus erfolgreich für uns ist, aber es ist einfach für uns absehbar, dass, und ich sag mal, das wird jetzt kein Problem irgendwie in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren sein, aber wenn ich jetzt an meine Kinder denke, ich glaube, die werden keine Briefe mehr so kriegen. Und elektronische Kommunikation, wer weiß, wie das dann aussehen wird. Und das ist das Thema, dass wir sagen, nein, wir wollen uns jetzt sehr, sehr frühzeitig einfach zusätzlich mit diesem Thema beschäftigen. Also wir haben jetzt nicht das ganz akute Problem jetzt sofort, sondern wir möchten einfach im Grunde und tatsächlich für unsere bestehenden Kunden aktuell möchten wir auch einfach als verlässlicher Partner da weiter sein, dass wir sagen, okay, präventiv, wenn wir einfach merken, da kommt was, dass wir darauf vorbereitet sind. Und das war tatsächlich das Problem, wo wir am Anfang dann auch mit auf die Leufana zugegangen sind. Und gut, zu Anfang des Projekts war es dann alles ganz anders. Corona kam, wer hätte das nur erwartet? Und ich glaube, das erste Thema, wo wir zusammengearbeitet haben, war dann auch nochmal in einem ganz anderen Bereich eigentlich. Denn wir standen ein bisschen vor der Herausforderung im letzten Jahr. Wir haben ein großes Event jedes Jahr bei uns in der Firma. Da laden wir alle Kunden ein, laden Partner ein. Also da reden wir dann mal locker so von 250 Personen, die normalerweise kommen. Und stellen halt Neuerungen vor. Was haben wir entwickelt? Was gibt's Neues? Stellen auch Kunden Projekte gegenseitig vor, stellen Partnerthemen vor. Also wirklich versuchen, die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern da auch zu intensivieren. Nur war das nun letztes Jahr natürlich nicht möglich. Und es gab von der Leufana einen Hackathon. Und in diesem Digital Entrepreneurship Projekt wurde ich dann auch auf den Hackathon angesprochen und dann habe ich mir tatsächlich ein paar Mitarbeiter geschnappt und habe gesagt, okay, wir haben ja sowieso eine Herausforderung hier, dann stellen wir doch mal eine dieser Herausforderungen in diesen Hackathon ein. Und das war natürlich, also das war tatsächlich für uns so der erste ganz konkrete Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da kriegen wir jetzt sofort Feedback und können sofort zusammenarbeiten. Und das war dann schon der Anfang von dem Projekt. Am Anfang hätten wir das jetzt so gar nicht geplant, aber das war dann im Grunde so das Erste, wo wir wirklich gemerkt haben, okay, super, da kommt man zusammen, da kriegt man andere Ideen. Und wir haben im letzten Jahr dann auf Basis dieser Ideen eine reine Online-Veranstaltung für alle unsere Kunden gemacht, die sehr, sehr erfolgreich war. Und tatsächlich auch im Branchenvergleich haben wir es ein bisschen anders gemacht, wo viele gesagt haben, okay, die Veranstaltungen, die sie sonst haben, lange Vorträge oder so, das verschieben sie einfach ins Netz. Und da haben wir auf Basis des Hackathons auch gesagt, nein, das ist zu langweilig, die Aufmerksamkeitsspanne, haben wir gelernt, reicht nicht aus, die Leute schalten ab und haben ein rein Online-Workshop-basiertes Event gemacht, was ein Riesenerfolg war. Und das im Grunde auf Basis des Hackathons dann, wo ich so sagte, okay, neben all diesen strategischen Themen, die wir haben, hatten wir ganz konkret sofort eigentlich super einen Quick-Win zusammen. Mhm.
Haben die Studis von dem Hackathon das dann auch begleitet, das Event? Oder?
Also das Event haben sie dann nicht mehr begleitet, leider, aber das hatten wir in der Vorbereitung gemacht, dass wir da, ja, das waren Studenten, das waren Professoren dabei, das war, ich glaube, es ging ja über 2 Tage, wenn ich das jetzt noch im richtigen Kopf habe. Und tatsächlich das, was ich auch dazu sagen muss, es war nicht nur im Grunde dann auch für die Studenten und Professoren, die, glaube ich, dann bei dem Hackathon da mitgemacht haben, spannend, dann ist man so, sich um dieses Problem aus der Praxis da zu kümmern, sondern tatsächlich auch für unsere Mitarbeiter war es schön, einfach da frischen Austausch auch einfach nochmal zu haben. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, hat konkrete Ergebnisse gebracht. Also das war für uns so ein Thema, wo wir gesagt haben, super, wir haben hier gleich einen Quick Win mit diesem Projekt gestartet. Auch wenn es gar nicht in dem Bereich war, wo wir es erwartet haben, aber besser kann es nicht laufen. Und das ist für uns, wie wir viele Beispiele haben, einfach, dass wir nämlich sehr stark sagen, Zusammenarbeit mit anderen lohnt sich. Und ja, das war so der erste Quick Win, den wir hatten.
Das repräsentiert ja vielleicht so ein bisschen auch eine Idee, ne, von Digital Entrepreneurship, dass sagen, na klar, wir wollen im Prinzip an konkreten Problemen arbeiten, wie bei SET, aber wir wollen natürlich auch die Vernetzung der Unternehmen in der Region vorantreiben. Und der Hackathon ist natürlich eigentlich ein tolles Format gewesen, wo man sagt, naja, vielleicht können wir praktisch so Kreativität aus der Region mobilisieren, um an Problemen, an schnellen Lösungen im Prinzip zu arbeiten. Und wir lernen ja gerade, wie sowas funktioniert oder funktionieren kann. Und sowas versuchen wir an verschiedenen Stellen ja umzusetzen. Und das ist, glaube ich, ein spannendes, schnelles Format. Sonst das, was wir sonst natürlich machen, ist, indem wir praktisch Vernetzungsveranstaltungen mit organisieren, die ja auch faktisch alle digital stattfinden mussten. Also wir hatten ja auch im April letzten Jahres geplant, lass uns physisch treffen, sodass wir dann eben halt im Zweifel bei Wein oder Bier und irgendwie etwas Leckerem zu essen uns wirklich kennenlernen können. Das haben wir dann eben halt auch in ein Digitalformat nachher überführt. Was, glaube ich, im Prinzip ganz gut funktioniert hat, aber es substituiert natürlich nicht hundertprozentig das persönliche Kennenlernen, ne, und den Austausch. Das sehen wir im Prinzip auch bei Studierenden, die lernen sich natürlich nicht so richtig kennen in der reinen Digitallehre. Und deswegen freuen wir uns, dass wir uns jetzt auch wieder treffen können.
Jetzt hatte ich aber die ganze Zeit schon ein bisschen so gedacht, ihr habt jetzt als Main-Wissensquelle oder das, was so den Prozess so als ja, eigenständig macht oder wertvoll macht, ist halt der Austausch. Ich dachte noch so ein bisschen daran, wie viel Wissen quasi für die Lösung der Problemstellung denn jetzt dann auch aktiv aus der Wissenschaft kommt. Weil ihr habt ja auch zu gemeinsamen Paper verfasst, da kommen wir gerne gleich noch drauf zu sprechen. Aber in der Zusammenarbeit, in dem, okay, wir haben jetzt hier ein Problem, das wollen wir lösen, wie viel ist es quasi, okay, wir berufen uns auf Forschung, auf Wissenschaft, die schon passiert ist, und wie viel geht es eher über, okay, wir fahren jetzt gemeinsam in die Firma, so habe ich es verstanden, ne? Ihr geht dann auch zusammen wirklich in die Firma rein und geht da durch den Betrieb und überlegt euch, wie können wir das hier besser machen, richtig?
Also Corona-bedingt ist mit wir fahren zusammen in die Firma und gehen dadurch, ja. War das natürlich leider nicht möglich. Also Corona, ich meine, das muss man für uns sagen, für uns als IT-Firma, das war zum Glück sehr einfach. Es war im Grunde ein Anruf zwischen uns, also in der Geschäftsführung bei uns, und dann gab es eine E-Mail und dann haben alle im Homeoffice gearbeitet und es hat alles funktioniert. Also von daher, durch die Firma gehen hätte auch nichts gebracht, ja, weil tatsächlich das Firmengebäude die meiste Zeit leer war. Das, was wir viel gemacht haben, ist Zoom, Teams, die Gespräche. Und dann für mich im Grunde auf 2 Ebenen, würde ich sagen. Zum einen habe ich mit Markus sehr viel gesprochen, und da ist es natürlich sehr stark auch, ich sag mal, die strategische Ausrichtung der Firma, über die wir gesprochen haben, was ich dann teilweise auch dann in der SET mit anderen Kollegen weiter besprochen habe, wo Ideen gereift sind. Und das andere, was wir aber auch hatten, waren teilweise dann wirklich, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen mal einzelne Mitarbeiter interviewen, die das tatsächlich auch sehr gerne gemacht haben, die sich auch darauf gefreut hatten, auch da mal was anderes zu erleben. Und dass wir gesagt haben, okay, auch mal ein ja, nicht beeinflussbar durch einen Geschäftsführer einen Beitrag im Grunde zu geben, dass man sagt, okay, wie ist wirklich wenn man die Firma analysiert, wie ist wirklich die Firma aufgebaut und was für strategische Herausforderungen, wovor steht die Firma da? Und genau, diese beiden Ebenen der Zusammenarbeit haben wir dann in dem Projekt gestartet.
Aber deine Frage war natürlich noch, was ist die Rolle der Wissenschaft?
Was ist die Rolle der Wissenschaft? Das ist ja, da springst du mir nicht von der Angel. Das kriege ich heute noch raus.
Sonst hätte der Hendrik das ja auch alles alleine machen können. Oder wir haben ja auch noch eine Mitarbeiterin.
Es gehören ja immer mehr dazu, genau.
Die Ines, die ja auch mit dran beteiligt gewesen ist. Und ich glaube, was kann die Wissenschaft eigentlich liefern dafür? Ne? Und ich würde sagen, das sind vielleicht wenigstens zwei oder drei Sachen. Ne? Das eine ist, und das ist tatsächlich eigentlich immer so ein bisschen ein Rahmen gewesen, ne? Dass wir uns dann zwischendurch immer gefragt haben, naja, wissen wir denn zu bestimmten Themen etwas aus der wissenschaftlichen Diskussion? Ne? Also zu Renewal und strategischer Repositionierung. Wissen wir da, gibt es da Studien, gibt es da Überlegungen, irgendwie Frameworks, mit denen wir vielleicht diese Frage von SET irgendwie in einen Rahmen gießen können, sodass wir sagen, damit können wir im Prinzip die relevanten Fragen uns einmal stellen. Ne? Das ist, glaube ich, der eine Teil. Der zweite Teil, und da sind wir natürlich sehr dankbar, dass die SET und der Hendrik so offen war, weil wir nämlich tatsächlich sogar viele Interviews führen durften. Zwar jetzt nicht physisch, wie man es vielleicht normalerweise machen würde, sondern eben halt über Teams oder über Zoom. Und da haben wir sehr viel gelernt. Und das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied zu einer vielleicht klassischen Beratung, wo man so ein bisschen gehetzter ist. Ich muss also relativ schnell ein Ergebnis liefern, sondern wir versuchen dann ja doch tiefer in die Fälle immer einzusteigen. Ne? Und normalerweise macht eine Beratung immer jetzt nicht irgendwie 20 Interviews, die dann alle detailliert analysiert werden und zurückgespielt werden mit der Geschäftsführung. Das ist, glaube ich, der Teil, der auch für uns wissenschaftlich einen großen Wert hat, aber hoffentlich, Hendrik, vielleicht auch für euch hilfreich war.
Ja, ich glaube sehr. Also was für mich, glaube ich, schon einmal irgendwie faszinierend war am Anfang. Es ist jetzt nicht so, also als Geschäftsführer einer IT-Firma oder ich glaube insgesamt als Geschäftsführer, man hat einen Haufen Probleme. Das ist ganz normal. Die Frage ist natürlich, wie dringend und wie ernst sind Probleme, worum kümmert sich? Und wenn man gerade Firmen, wenn man die weiterentwickeln möchte, wenn man die transformieren möchte, gibt es viele Themen, die man anpacken kann. Und was faszinierend für mich schon immer ist, viele Themen sind in der Wissenschaft behandelt, die in der Praxis teilweise dann nicht bekannt sind. So, und als Geschäftsführer möchte ich nicht ein Rad zweimal erfinden. Und da ist natürlich gerade der Wissensschatz ist natürlich einfach ein gigantisches Asset, was man im Grunde so auch in Firmen reinbringen kann. Weil es sind viele Themen, die sind wirklich behandelt in der Wissenschaft, wo im Grunde nicht unbedingt die perfekte Anleitung mit, du musst Schritte 1 bis 35 durchgehen, existiert, aber wo im Grunde verschiedene Konstrukte definiert sind, wo man sagen kann, okay, so kann man ein Problem begegnen. Und das ist ein Riesenwert der Wissenschaft, den es aus meiner Sicht sonst nicht gibt. Und das ist, glaube ich, für uns ein Riesenvorteil da gewesen, unabhängig, ich sage jetzt mal, vor der strategischen Herausforderung, vor der SET stehen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, gibt es hier und da halt immer wieder Kleinigkeiten, wo man sagen kann, ah, hier komme ich mal so weiter, ah, da komme ich mal so weiter. Und es ist auf einer fundierten Datenbasis einfach, dass ich dass ich weiß, da habe ich eine Erfolgschance. Und das ist einfach ein super Thema für uns auch.
Wenn ich kurz einhaken darf, aber vielleicht das Interessante dabei ist, es funktioniert ja eben halt nicht so, dass man nachher sagen kann, naja, ich gucke jetzt irgendwie die Wissenschaft und habe ich irgendwie ein paar Theorien und Konzepte und Methoden, jetzt gehe ich zur SET und sage dann, so macht ihr das. Ne? Das ist im Prinzip Quatsch, ne? Funktioniert auch nicht. Aber es hilft natürlich, diesen Prozess ein bisschen einzurahmen. Und dann kommt aber eigentlich, zwei Sachen kommen dann nachher dazu. Nämlich das eine ist, SET ist immer ein besonderes Unternehmen, die haben sozusagen einen besonderen Markt, die haben besondere Herausforderungen und das muss man sozusagen verstehen. Und das Zweite ist, naja, dann braucht man im Prinzip auch Kreativität. Also es gibt eben halt keine Lösung praktisch von der Stange, die kommt wieder rein aus der Wissenschaft, dann wird es eben halt auch uninteressant. Und dann kommt eigentlich die Art der Zusammenarbeit, nämlich wie kann man gemeinsam vielleicht interessante Lösungen entwickeln, die für euch eben halt weiterhelfen, für SET hilfreich sind.
Genau. Aber das ist ja dann genau spannend quasi bei solchen Sachen, wo es eben, natürlich gibt es keine maßgeschneiderte Lösung, natürlich gibt es kein Handbuch, aber genau aus solchen Kooperationen ist ja dann auch das Geile für die Wissenschaft und daher ja auch dann vielleicht, Fragezeichen, euer gemeinsames Werk so ein bisschen, Habt ihr dann da versucht, quasi übertragbare, verallgemeinerbare Schlüsse festzuhalten, so wo dann eben das nächste SET-Unternehmen oder der nächste Mensch oder das nächste Unternehmen, was hier mit euch kooperieren möchte oder überhaupt auf Lösungsschlüsse zurückgreifen möchte, draufschauen kann und sagen kann, okay, so haben das Firmen oder so haben das, hat das irgendeine Art von Kooperation vorher gelöst, vielleicht kann ich mir ja den und den übertragbaren Rückschluss daraus übernehmen. Oder was ist in diesem Paper festgehalten? Also was war so der Anreiz dafür, dass ihr zusammen was quasi zu Papier gebracht habt, wirklich? Weil das passiert ja nicht jedes Mal.
Vielleicht dazu in der Wissenschaft, es gibt ein Zitat, ich krieg's gerade nicht mehr ganz, Wissen irgendwie aufbauend auf den Schultern von Riesen, gibt es ja so,
ja,
so, so
ein Zitat. Ja, auch schon mal gehört.
Und das ist ja im Grunde, ja, es gibt ein enormes Wissen. Und man kann im Grunde jetzt nicht irgendwie da hingehen und sagen, okay, wir haben mit einer SET, wir haben einen besonderen Fall, wir haben ein tolles Unternehmen und eine interessante Herausforderung und wir schmeißen jetzt im Grunde alles Wissen, was existiert, um und machen das neu. Nein, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja wirklich darum, im Grunde auf diesem Erfahrungsschatz oder auf dem Wissen im Grunde aufzubauen und etwas hinzuzufügen. Und das ist für uns schon das, wo wir sagen, naja, wir als SET, wir profitieren enorm von diesem Projekt. Also es ist jetzt, ich meine, mit dem Hackathon, das war jetzt das eine Beispiel, wir haben die Vernetzung, wir haben jetzt wirklich auch dieses Thema der Analyse für das Strategic Renewal. Wir profitieren enorm davon und es ist jetzt aber nicht so, dass wir jetzt einfach nur sagen, ja nee, wir möchten jetzt nicht nur einfach uns hinstellen und sagen, ja, gebt mir, sondern Zusammenarbeit bedeutet eigentlich eine Win-Win-Situation einfach für beide Seiten. Darum ist es so ein Thema, wo wir sagen, naja, wenn wir jetzt schon dieses interessante Phänomen haben, dann möchten wir eigentlich auch mit partizipieren und im Grunde dieses kleine Fünkchen etwas oben auf den Schultern der Riesen im Grunde mit hinzuzufügen.
Ich habe es auch mal nebenbei gegoogelt, Zwerge auf den Schultern von Riesen, ist es genau, ja. Also macht ja auch, dann ist ja ein sinniges Bild. Und ist das jetzt, hat das jetzt so gut funktioniert, Markus, dass du sagst, wir wollen es weiterhin so machen, also dass es jetzt immer quasi der Anspruch sein sollte, dass man auch irgendwie was Handfestes dann zu Papier bringt nach so einer Zusammenarbeit, oder war das jetzt ein Special Case?
Nee, ich würde sagen, in meiner Rolle als Wissenschaftler haben wir natürlich immer auch das Interesse, was lernen wir im Prinzip aus dem Fall, was man vielleicht wissenschaftlich verwerten kann, jenseits der praktischen.
Was auch andere
verwerten.
Dann benutzen können. So,
genau.
Ne?
Und da haben wir natürlich jetzt mit Hendrik tatsächlich Glück, dass er, sag mal, wissenschaftsaffin ist, der ein Interesse, also du hast es ja so schön zum Ausdruck gebracht, diese Reziprozität, ne? Das heißt, wir wollen jetzt nicht nur das Wissen, sag mal, aus der Wissenschaft haben, sondern im Zweifel doch nochmal auch überlegen, inwieweit kann ich möglicherweise was zurückgeben, sodass es tatsächlich für beide Seiten von Interesse ist. Und das würde ich sagen, funktioniert hier eigentlich sehr gut, sodass wir ja verschiedene Themen haben, an denen wir sozusagen auch literarisch oder an Papieren eben halt arbeiten, die aber im Grundsatz alle eben halt so unter dem Oberthema so Strategic Renewal eben halt stehen und was können wir aus dem SET-Fall lernen. Und das ist natürlich so, wenn man Papiere draus macht, dann muss man das natürlich sozusagen runtermassieren auf ein kleineres Problem. Ne? Aber ich würde sagen, wir haben so für uns ein kleines Forschungsprogramm so definiert, an dem wir arbeiten und viele Sachen bleiben vielleicht einfach bei uns in den Köpfen, werden vielleicht nicht zu Papier gebracht und andere Sachen versuchen wir dann eben halt zu Papier zu bringen in einem Format, was dann vielleicht auch eine Community findet, die sagt, das interessiert mich und würde ich gerne lesen. Und das eine wird vielleicht praktischer sein, das andere akademischer. Und das macht aber Spaß, dass der Hendrik sich das nicht nur anguckt, sich möglicherweise dann erfreut, sondern tatsächlich auch mitmacht. Und ich würde sagen, diese Rolle des Mitmachens ist relativ selten.
Okay, das ist halt dann einfach Initiative, wie viel Initiative ergriffen wird und wie die Bereitschaft da ist. So. Aber jetzt hast du gerade gesagt, in der Hoffnung auch, dass eine gewisse Community da Interesse daran findet. Also könnt ihr uns mal so ein paar, ja, ich weiß nicht, ob man es Learnings nennen kann oder sowas aus dieser Zusammenarbeit jetzt an die Hand geben. So was ist denn vielleicht Neues dazugekommen? Was ist denn vielleicht der ein oder andere Zwerg quasi jetzt auf den Schultern, wo wir sagen können, hey, das ist, also ist natürlich super schwierig jetzt so zu pinpointen, deswegen nur der Versuch gerne, weil das natürlich dann immer spannend ist, wenn man die Renze davon redet, so, ja, wir haben die Zusammenarbeit, das funktioniert alles so toll und irgendwie wir haben totale Bereicherung. So was ist denn jetzt quasi dabei rumgekommen, wenn man das mal so direkt runtergebrochen fragen kann und möchte?
Also sind ja vielleicht auch ein paar Herausforderungen, die man damit vor Augen haben muss. Und ich würde sagen, das findet, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen statt. Ne? Ich glaube, das eine, wenn man so Theorie-Praxis-Kooperation macht, dann gibt es eine Herausforderung, nämlich wie gelingt es einem doch relativ zügig ein sehr gutes Vertrauensverhältnis eigentlich aufzubauen, wo sich beide Seiten öffnen in Bezug ihrer Fähigkeiten, aber vielleicht ihre Unzulänglichkeiten und ihre Herausforderungen. Denn im Prinzip nur, wenn wir offen darüber kommunizieren können, können wir tatsächlich auch vernünftig zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Nämlich, wie gelingt es tatsächlich, diesen Vertrauensaufbau herzustellen? Und weil ansonsten tauschen wir dann so Marketingbroschüren aus, aber, aber lernen eigentlich nichts
das
voneinander.
Wir alle nicht, ja.
Das zweite ist nachher, was kommt im Prinzip nachher bei raus? Ne? Und da würde ich sagen, das ist, glaube ich, so zweiseitig. Ne? Das Unternehmen hat im Regelfall natürlich ein Interesse, dass schon an praktischen Problemlösungen gearbeitet wird. Ne? Also irgendwie neue interessante Strategien, Initiativen auf den Weg gebracht werden, die der SET oder dem Unternehmen dann nachher helfen können. Aus wissenschaftlicher Sicht haben wir natürlich auch ein Interesse, lernen wir aus diesem spannenden Fall was, und ich finde, das ist ein interessanter, wie du es charakterisiert hast, so ein paradoxer Fall, lernen wir was, was wissenschaftlich spannend ist. Und da arbeiten wir im Prinzip dann an Papieren, die so letztendlich diese Strategic Renewal-Frage, ne, also wie erneuern sich Unternehmen vor dem Hintergrund eines stark veränderlichen Wettbewerbsfeldes, und das sind im Prinzip Themen, an denen wir sozusagen akademisch arbeiten. Und wie ich schon sagte, zum Glück interessiert sich der Hendrik auch für den anderen Teil, also nicht nur für seine praktische Problemlösung in seiner Rolle als Geschäftsführer, sondern dass er auch Spaß an diesen wissenschaftlichen Themen gewonnen hat.
Genau. Und ich glaube, da muss man sagen, die wissenschaftliche Arbeit ist nochmal wirklich eine ganz andere als die praktische. Also
ja. Würdest du dir als Mensch, der jetzt aus der Industrie, aus der Wirtschaft so kommt, wünschen, dass mehr vielleicht Kollegen, Kolleginnen so bei dir in der Branche oder auch generell halt als geschäftsführende Leute da ein bisschen mehr Gedanken gut reinstecken? So würdest du dir wünschen, dass es mehr solche Kooperationen zwischen Wissenschaft und Praxis gibt? Du sagst ja gerade so, es ist total toll eigentlich, wenn man nicht nur auf der einen Seite mitwirkt. So ist natürlich dann irgendwie auch ein Privileg, wenn ihr jetzt quasi so zueinander gefunden habt. So kannst du ja natürlich allein davon profitieren. So, aber wie ist so dein Gefühl? So, sitzt dann manchmal mit anderen geschäftsführenden Leuten so am Tisch und bist so, Leute, das ist doch jetzt hier, also das ist doch kein Problem, was man jetzt nur von der Seite betrachten kann oder von der Seite?
Die Antwort auf die kurze Frage, im Grunde würde ich mir mehr wünschen, dass es mehr solche Projekte gibt, ja. Wenn du jetzt sagst, naja, wenn ich mit anderen Geschäftsführern zusammensitze, die Probleme, die in den Organisationen sind, die sind schon sehr umfangreich. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte mit dem Begriff Entrepreneurship. Einfach nur einen Begriff hören und dann sagen, ja oder nein, ist meistens keine gute Idee. Man sollte immer hinter die Konstrukte gucken, also auch hinter die Probleme gucken. Und von daher weiß ich sehr gut, es gibt ganz schön viele, ganz schön große, umfangreiche Probleme, die viele Unternehmen haben. Und sei es strategischer Natur, sei es eher operationaler Natur. Und von daher da jetzt einfach hingehen und zu sagen, ja nee, es muss das so und so lösen, das wird nicht funktionieren. Das ist aber für mich auch genau der Grund, warum würde ich mir wünschen, dass es mehr solcher Projekte gibt, weil gerade in diesen Projekten man genau hinter das einfache Problem gucken kann, beziehungsweise auch teilweise das Problem wirklich analysieren kann. Darum wünsche ich mir, dass es mehr eigentlich solcher Projekte gibt. Und ich glaube, wenn ich auch in die Zukunft prognostizieren würde und würde ich, glaube ich, sagen, dass, sag mal, in 50 Jahren wird es, glaube ich, viel engere Verzahnungen noch zwischen Wissenschaft und Praxis auch geben, gerade bei solchen Themen. Und ich würde auch tatsächlich hoffen, dass immer mehr Unternehmen einfach dann mit der Wissenschaft zusammenarbeiten, weil es ist auch einfach das, Zwerge auf den Schultern von Riesen, je mehr Zwerge dann auf den Schultern der Riese sitzen, umso größer wird der Riese, auf dem man dann wieder aufbauen kann.
Lieb ich ja, wenn man so Metaphern einfach immer weiter spinnt, das mache ich sehr gerne.
Ne, wobei, ich glaube, darum geht es ja genau bei diesem Zwerge auf den Schultern von Riesen. Man fügt nur ein kleines bisschen zum großen Schatz des Wissens hinzu. Und je mehr das gemacht wird, umso umfangreicheres Wissen hat man ja, das man wirklich als Basis nutzen kann. Und von daher würde ich mir wünschen, dass es mehr solche Projekte gibt, und ich würde auch prognostizieren, dass es sowas gibt, vielleicht sogar wirklich von den Unternehmen eingefordert.
Seht ihr sowas mehr, auch mit Blick auf die Zukunft, aber auch im Jetztzustand, seht ihr sowas möglicher und mehr in vielleicht Kleinstadt und im regionalen Kontext so? Weil ich könnte mir beides vorstellen. Ich könnte mir halt vorstellen, okay, weiß ich nicht, Hamburg, ne, da ist super Melting Point, da kommen ganz viele Leute zusammen so, und da trifft man viele Leute, Networking, dies, das, man lernt halt Leute kennen und geht aneinander. Andererseits sind halt auch immer so riesen Institutionen, riesige Instanzen so, und bis man da eher mal so ein Annäherungs-Vertrauensverhältnis hat, so, das dauert. Andererseits kann es natürlich sein, okay, Lüneburg oder Hannover oder wo auch immer, ein bisschen kleinere Städte, wo es dann quasi sich so ein bisschen zerläuft. Wo seht ihr es eher, oder könnt ihr da überhaupt eine Einschätzung geben?
Bauchgefühl würde ich jetzt erstmal sagen, ich meine, klar, wenn man jetzt in die Metropolen guckt, ich komme gebürtig aus Berlin, Berlin, Hamburg, München, Köln, das sind Themen, da kommen viele schneller zusammen, weil viele viel mehr Interaktion gewöhnt sind. Unabhängig davon finde ich jetzt natürlich einfach, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, sehr interessant, weil in den letzten anderthalb Jahren, ich meine, dieses Projekt, das war hauptsächlich virtuell. So, und wenn ich jetzt einfach in den letzten anderthalb Jahren, war nicht viel mit Interaktion. Und von daher, das, was ich auch durchaus interessant fand, jetzt durch das Digital Entrepreneurship Projekt, ich habe viele Unternehmen einfach in der Region kennengelernt, die hätte ich jetzt so erstmal nicht anders kennengelernt. Und gerade durch das die digitale Kommunikation macht es keinen Unterschied, ob die jetzt in der Region sind oder in der Stadt sind. Ich muss gestehen, ich hoffe, wenn Corona, wenn sich das alles weiterentwickelt, dass es wieder ein bisschen mehr in die andere Richtung entwickelt und ein bisschen mehr Normalität dazukommt und in Städten mehr Interaktion ist. Ich glaube, dann wird ein erster Zugang wahrscheinlich schwieriger, wenn man wirklich auf dem Land eine Organisation hat, dann Zugang zu einer Universität, die dann wo ganz anders sitzt, ist vielleicht schwieriger. Aber gerade durch die Corona-Phase, die hat uns jetzt sehr stark gezeigt, digital gibt es keine Unterschiede dann mehr zu Präsenz, wenn es um Meetings geht.
Genau, aus meiner Sicht, bei uns war das natürlich auch so, wir haben das Projekt angefangen, wir hatten uns, glaube ich, einmal als Team gesehen, also auch als internes Team, und dann sind wir ja faktisch in den Corona-Lockdown gekommen und haben dann rein digital zusammengearbeitet. Und da muss ich sagen, das hat extrem gut funktioniert. Viele von denen habe ich ja ein Jahr lang nicht wirklich gesehen, außer eben halt in Zoom-Meetings, ne? Dann regelmäßig. Und ich glaube, wenn man, ich komme ja gebürtig aus Köln, in Köln hat man natürlich, sind die Wege zueinander manchmal durchaus schneller, ne? Das liegt ein bisschen an der Kultur. Ich glaube, was wir auf jeden Fall natürlich gelernt haben, dass die digitale Kommunikation hat natürlich auch viele Chancen. Ne? Also wir machen das zum Beispiel auch in der Lehre, haben wir sowas wie Global Classrooms eben mal eingerichtet. Das heißt, wo wir plötzlich internationale Studierende oder eben mal Gäste aus dem Ausland hinzubuchen können. Das konnten wir natürlich vorher eigentlich so nicht. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance, dass wir vielleicht auch, wenn wir sagen, das Digital Entrepreneurship Projekt hat ja die Idee der regionalen Vernetzung sehr stark vor Augen. Aber warum sollten wir immer nur darüber nachdenken, wir wollen alle regionalen Unternehmen miteinander vernetzen und eigentlich sozusagen die außerhalb der Region nicht mit berücksichtigen? Weil die können natürlich spannende Fragen mit aufwerfen oder spannenden Input. Und über die digitale Kommunikation ist es natürlich ganz einfach, dass wir jemanden aus Düsseldorf, aus München oder vielleicht eben halt auch aus dem Ausland, einfach mal zu so einem digitalen Vortrag mit hinzuwählen. Für den hat das keine Reisekosten und der steht dann aber eben halt als Reibungspunkt, als Diskussionspartner, als Impulsgeber nachher zur Verfügung. Und ich glaube, diese Formen sind, glaube ich, ganz wichtig, dass wir die aktiv nutzen. Aber wie Hendrik natürlich auch sagt, naja, ab und zu mal würden wir uns vielleicht doch nochmal zum Bier ganz gerne treffen. Und deswegen sehe ich die Zukunft nicht, dass wir jetzt nur noch virtuell uns nachher treffen. Weil dann, ich glaube, das ist das Wichtige, Vertrauen entsteht über digitale Medien eben halt nur sehr unvollständig. Ja, und da brauchen wir eben halt doch das gemeinsame Bier oder vielleicht Wasser.
Ja, mit so viel Blick in was vielleicht passieren könnte, mit oder ohne Corona, wie sieht's denn bei euch aus? So, ist die Zusammenarbeit irgendwann abgeschlossen und dann gibt man sich die Hand und sagt, läuft ja jetzt schönes Leben noch oder wie wird so eure Zukunft zusammen aussehen? Ne?
Ich glaube, den Hendrik werde ich öfter sehen. Ne?
Ich hätte die Vermutung.
Aber auch bezogen generell auf die Projekte, ist es eher so ein in sich abgeschlossenes Ding oder halt eine Begleitung über einen quasi nie endenden Zeitraum?
Ich glaube, also ich sag mal, wenn ich jetzt meine Organisation mir angucke und ich sag mal da Zusammenarbeiten insgesamt mal angucke, Zusammenarbeiten entwickeln sich. Und wir haben durchaus, wenn ich jetzt an unsere Firma denke, wir haben Kooperationen mit Hochschulen, die existieren seit 2004 ununterbrochen. So, wir haben genauso Zusammenarbeiten, wo wir mal mit einem Partner ein halbes Jahr, sag mal, eine innovative Idee entwickeln, probieren das ein, zwei Jahre aus, sehen, okay, so funktioniert das nicht, fahren dann die Idee eher wieder zurück, sind aber trotzdem immer mal wieder in Kontakt, sei es auf Branchen-Events, sei es hier, sei es da, sei es digital jetzt. Und das heißt, man ist erstmal immer in Kontakt und wenn dann eine neue Idee kommt, ja, dann hat man wieder ein neues Thema. Und ich glaube jetzt, also ich habe die Vermutung, Markus, du wirst mich nicht so schnell los.
Nee, genau, vielleicht aus meiner Seite, es gibt ja unterschiedliche Arten, ne, der Kooperation. Es gibt sicher eben halt diese so
praktisch rein aufgabenbezogen, das haben wir projektdefiniert, ist abgeschlossen und das war's dann. Möglicherweise kommt man später nochmal zusammen. Und dann gibt es durchaus ja eben halt Kooperationen, so wie du es beschrieben hast, die tatsächlich sehr stark auch über Persönlichkeiten irgendwie getrieben sind, dass man sagt, ey, wir haben eigentlich wirklich viel Spaß gehabt, ne? Die Sachen zu machen, sind gute Themen bei rausgekommen, für beide ist es sehr fruchtvoll, hat Spaß gemacht und vielleicht gibt es sozusagen eine neue Möglichkeit der Zusammenarbeit. Und sowas habe ich durchaus an unterschiedlichen Stellen. Wir haben also auch eine Kooperation mit einem großen Unternehmen in Düsseldorf, da haben wir ein 5-Jahres-Projekt im Prinzip gemacht. Jetzt sind wir dann auch an der größeren Transformationsgeschichte eben halt beteiligt. Und das läuft aber primär auch über Personen. Also sagt, da gibt es eben halt jemanden, mit dem ich gut zusammenarbeiten kann, der kann offensichtlich auch gut mit mir zusammenarbeiten. Und das ist eine fruchtvolle Beziehung. Und so ist das beim Hendrik auch.
Ja. Das hört sich nach einem schönen, das hört sich nach einem sehr schönen Schlusswort an. Ich muss zugeben, dass die meisten Podcasts so ein bisschen enden, dass alle ein bisschen romantisch über ihre gute Zusammenarbeit reden. Aber es ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja auch gern der Ort dafür. Ihr dürft gern noch einmal ein bisschen platzieren quasi, wo man denn von euch hört, also sowohl was Zusammenarbeiten des Digital Entrepreneurships angeht, also wo bekommt man mit, wer wie was wo mitmischt, online wie in Präsenz, wo hört man von euch?
Also wir sind ja auch platziert beim Kooperationsservice mit Digital Entrepreneurship. Es gibt auch eine Webseite, wo man aktuelle Informationen wiederum dazu finden kann. Und wir freuen uns natürlich, wenn es Besucherinnen und Besucher gibt. Und der Publikationsprozess, der dauert ja in der Wissenschaft immer ein bisschen länger. Das heißt, da werden dann also in Zukunft auch Dinge zu lesen sein, ne? Aber mit den Review-Verfahren ist das dann im Regeljahr nicht so, dass man das hinschickt und sofort wird es publiziert. Das passiert vielleicht bei einer Zeitung, aber nicht bei einem wissenschaftlichen Beitrag.
Mhm. Aber Website, erste Adresse und gern auch von dir, Hendrik, da soll dir auch die Plattform geboten werden.
Auf der einen Seite die Homepage jetzt vom Projekt. Für uns als SET, ja, natürlich, erstmal, wir haben unsere Homepage. Wir sind natürlich sehr, sehr stark in einem Nischenmarkt. Das heißt, es gibt diverse Branchen-Events. Tatsächlich 10. 11. November diesen Jahres ist unser POSI Output Forum, unsere große Veranstaltung in Präsenz, beziehungsweise Hybrid, aber die meisten Teilnehmer sind in Präsenz. Da hört man von uns, es gibt verschiedene Branchen-Events, auf denen wir tätig sind. Aber sonst sind wir auch relativ froh, wenn wir einfach als Hidden Champion ein bisschen versteckt bleiben und einfach weiterhin erfolgreich sein können. Da haben wir gar kein Problem mit. Was ich viel eher jetzt nutzen würde, ist lieber den Aufruf an andere Unternehmer. Nutzt die Chance, arbeitet mit Universitäten zusammen, weil das sind oft gute Ergebnisse. Und manchen macht das auch noch Spaß, wie mir.
Wunderbar. Ich danke euch für das Gespräch.
Dir ganz herzlichen Dank, Hendrik. Oder den Hendriks. Ne?